Willkommen zu einer neuen Folge von Remix. Heute stellen wir uns gar nicht vor, weil das wird mit Sicherheit noch kommen.
Ist das so?
Ist es so? Oh ja, yeah. Wir werden das System des Vorstellens revolutionieren.
Ich habe gehört, es geht heute um Antiterroranschläge.
Antiterroranschläge, ja.
Ich habe zwar keine Ahnung, was das soll, aber naja.
Mega lustig. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch Die Känguru-Chroniken, das Manifest und ich weiß gar nicht, wie das dritte heißt, kennt. Das kennen bestimmt viele. Mega lustiges Buch. Da ist auf jeden Fall ein kommunistisches Känguru, was eine Antiterrorgruppe bildet. Und diese Antiterrorgruppe macht, jetzt kommt's, Antiterroranschläge, die mega, mega witzig sind. Ich habe das Buch in der Bahn gelesen und ich habe mich totgelacht. Ich habe laut aufgelacht, die Leute haben komisch geguckt, aber es ist wirklich witzig. Und das Coole an dieser Gruppe ist, jeder in dieser Antiterrorgruppe, also die wissen auch ihre Namen untereinander gar nicht, weil sich jeder einen Titel gibt.
Mhm.
Ja, das ist cool. Dann sitzt da der Papst und da die Queen von England und da der Diktator von Schlag mich tot und irgendwie so. Es gibt auch Superman und es gibt auch Gott, was wirklich in dem Buch total witzig ist, weil halt ständig von Gott die Rede ist. Und ich glaube, Gott ist irgendwie so eine extrem viel trinkende und rauchende Lady oder so.
Okay.
Also es ist wirklich sehr, sehr lustig.
Ich habe das Buch zum Teil gelesen. Ich fand es auch sehr gut.
Zum Teil? Du bist echt, du hast es 6 Wochen.
Für mich ist es völlig neu. Sind die Kartoffeln eigentlich durch?
Ja.
Okay.
Ja, die beiden essen hier. Ich habe schon gegessen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es total gesund ist, wenn man beim Essen redet.
Also es ist nicht despektierlich gegen euch gemeint, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir nehmen euch voll für voll und ernst.
Und den Mund auch.
Aber wir möchten so ein bisschen dieses Gefühl erzeugen von Intimität und Nähe, wir nehmen euch mit in unseren Alltag. Und dazu gehört nun mal Essen, das lässt sich nicht leugnen. Das, ja, das ist so ein entscheidender Bestandteil.
Genau, letzte Woche.
Und das ist auch wirklich lecker, aber es ist ein bisschen scharf und heiß.
Tut mir leid, Sasa.
Hot, hot.
Das ist ja letzte Woche schön am Kanal mit Katja und Konsorten.
Mhm.
Wem?
Das Boot, was da vorbeigefahren ist.
Das war das erste.
Ja.
Und mir wurde gesagt, ich rede zu viel über Boote. Deswegen habe ich die verdrängt.
Ja, genau. Und heute mein Mittagessen. Ist ja auch schön.
Also, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet und nach einem neuen Trinkspiel Ausschau haltet, dann trinkt doch jedes Mal, wenn ihr diese Folge hört, etwas, wenn dieser Vierer das Wort romantisch in den Mund nimmt. Danach wird es euch gut gehen.
Du Sau. Aber es war so romantisch.
Ja.
Und das ist ja wirklich mein absolutes Lieblingswort, weil ich ja so eine Romantikerin bin.
Oh. Das wusste ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht.
Okay.
Gut, genug Vorgeplänkel.
Mhm.
Titel. So.
Titel, genau.
Wir haben nämlich den Plan, wir wollen eine Facebook-Remix-Diskussionsgruppe aufmachen.
Mhm.
Wo man mal so ein bisschen miteinander talken kann.
Klartext. Zum Vernetzen.
Real Talk. Oh yeah.
Wow.
Ja.
Ja, genau. Und wir haben gedacht, es wäre total lustig, wenn jeder, der in diese Gruppe eintritt, schon mal einen Eintrittstitel kriegt.
Mhm.
Ich war für Schlumpf. Und dann war ich dafür, dass man sich hochschlumpfen kann. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das Tolle ist, bei den Schlümpfen gibt es eigentlich keine Verben, sondern die sagen immer nur schlumpfen oder schlumpfig oder wie auch immer. Adjektive gibt es auch nicht so wirklich. Was total praktisch ist, weil dann kann es immer alles heißen.
Dürfen wir das eigentlich?
Sich hochschlumpfen?
Nee, also einfach das Vokabular übernehmen
von
einer geschützten, ja, von einem geschützten künstlerischen Produkt.
Die Schlümpfe?
Ja.
Die Schlümpfe?
Ja, dürfen
ich
sag, wir.
Dürfen also wenn ich sage, du Schlumpf, muss ich dann irgendwie dazu sagen.
Naja, also
jemand
wenn wir
Gebühren bezahlen.
Wenn wir da ein ganzes Format draus basteln, das darauf basiert.
Nein. Das ist nur die Einstiegsstufe.
Okay. Aber als Schlumpf braucht man auch ein Feindbild, ne? Das ist ja
Gargamel.
Und Azrael. Fun Fact, eigentlich sind sie nicht fun. Aber es gibt ja die Theorie, kennt ihr die? Dass die Schöpfer der Schlümpfe, deswegen hätte ich vielleicht ein bisschen Bedenken, dass die gewisse antijüdische Tendenzen hatten, antisemitische Tendenzen.
Echt?
Ja, doch, Gargamel und Azrael sind jüdische Namen. Wenn man sich Gargamel mal ansieht, sieht er fast aus wie so eine Karikatur eines Juden, wie man sie kennt aus dem Dritten Reich. Ne? Sieht diese Hakennase, die Haare, die Gesichtszüge und so. Und deswegen, und naja, und Papa Schlumpf hat eine rote Mütze und der Rest hat weiße, wie beim Clan.
Oh, ernsthaft, ich war nie ein großer Schlumpf-Fan, ne? Aber jetzt ist es richtig dramatisch.
Das tut mir leid, aber das habe ich gehört. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das eine absurde Theorie, aber vielleicht ist auch was dran.
Okay, vergessen wir die Schlümpfe. Mhm. Ich finde das einfach nur so albern, wenn man alle Schlumpf nennt und jedes Adjektiv schlumpfig ist und jedes Verb schlumpfen.
Wir diskutieren das hat
schon eine Tiefe.
Uns fällt schon was ein. Vielleicht könnt ihr uns auch Anregungen schicken.
Aber jedenfalls ist es ganz wichtig, dass jeder einen Titel kriegt, weil Titel sind eben total wichtig, weil ohne Titel hat man ja auch gar nichts zu sagen und deswegen...
Ja.
Genau. Also ich weiß schon, was der oberste... Der oberste Titel wird auf jeden Fall Päpstin. Doch.
Ja.
Ja, also es ist doch... Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Titel noch nicht wisst, ihr dürft trotzdem gerne dann in unsere Gruppe eintreten und mit diskutieren und notfalls kriegt ihr irgendwann einen Titel verpasst.
Die Sasa ist, glaube ich, ganz gut darin, sich welche auszudenken.
Känguru-Chroniken.
Genau, also wenn ihr in die Gruppe wollt, dann würde es sich anbieten, einen von uns dreien bei Facebook anzuschreiben. Wir hauen euch dann rein.
Nimm mit, ich brauche neue Freunde. Ich habe die wenigsten von uns drin.
Genau, und dann, wie soll man sagen? Also wir machen das wahrscheinlich als geschlossene Gruppe. Das macht am meisten Sinn. Ja, ich glaube schon, oder?
Ja.
Öffentliche Gruppe, geschlossene.
Geschlossen.
Man muss sich freischalten lassen.
Na gut.
Wir müssen uns damit nochmal auseinandersetzen, was es da so für Optionen
gibt. Na toll, wie langweilig, dann sind wir nur Admins. Dämlicher Titel.
Päpstin, ich will Päpstin werden. Anyways, jedenfalls, wir reden heute aber auch noch über was anderes, und zwar über die Absurdität. Wir machen nämlich heute eine Fortsetzung von unserer Bohnenfolge.
Oh ja, von unserer Bohnenfolge.
Genau. Mhm. Weil
wir haben gerade drüber gesprochen, wie absurd es ist. Eigentlich nicht. Ich finde es absurd. Ich finde Heiligsprechung absurd, wo ich das lustig finde, heilig gesprochen zu werden. Plus Mutter Teresa ist heilig gesprochen, was wir auch ein bisschen absurd finden. Oder vielleicht auch nur ich.
Ja. Mhm.
Ja.
Das fertig. War alles, was Internet einfach zu sagen hatte.
Einfach mal einen leichten Aussagesatz hinknallen und stehen lassen. So, ja. Denkt euch euren Teil. Okay, Absurdität. Warum müssen wir über das Absurde reden?
Weil wir über die absurde Bohne reden.
Was ist eigentlich der Hashtag der Woche?
Absurde Bohne.
Absurde Bohne.
Absurde Bohne.
Okay. Genau. Hashtag der Woche.
Hashtag der Woche.
Nach der Superbohne jetzt die absurde Bohne. Mhm. Genau. Genau, und wir fangen an mit der Definition von absurd. Was ist absurd?
Ja, schnell Mund leer essen und sagen.
Genau.
Wir haben gesagt, essen okay, voller Mund nicht okay.
Jetzt wird das Handy wieder rausgekramt.
Ja, es ist schon so lange her. Okay.
Weil Özcan ist der Schlauste von uns, der hatte den ganzen Kram in der Schule, Jasen und ich wissen nicht, worum es geht.
Was heißt schlau? Ich war einfach
weiß nicht, worum es geht.
Passiver Empfänger von irgendwelchen Informationen und ich habe noch eine düstere Ahnung davon. Aber wenn das schon reicht, um schlau zu sein, dann nehme ich das Kompliment an. Okay.
Das war doch mal ein doppelter Diss an uns.
Komm, jetzt lies vor hier.
Ich wollte gar nichts lesen. Ich wollte mich nur mal wieder erinnern, wie das war. Okay, das Absurde ist auf jeden Fall eine Idee, die stark verknüpft ist mit dem Existenzialismus, der vor allem in Frankreich seinen Ausgang genommen hat. Eigentlich das 20. Jahrhundert hindurch, könnte man sagen. Wahrscheinlich so 1950er oder 60er könnte das so seinen Höhepunkt erreicht haben. Zumindest gilt das für die Gattung des Theaters. Da gibt es nämlich tatsächlich diesen Begriff des absurden Theaters, Théâtre de l'absurde. Und deswegen konnte ich mich noch düster daran erinnern, denn das haben wir relativ bis zum Erbrechen in der Schule gemacht und dafür habe ich nur noch bruchstückhafte Erinnerungen daran. Ionesco haben wir zum Beispiel gelesen, der so ein Stück geschrieben hat, wo sich Leute in Rhinozerosse verwandeln. Was schon mal absurd klingt. Ne? Da scheint der Begriff zu passen.
Ist absurd dann etwas, was sozusagen paradox oder widersprüchlich ist? Also ein viereckiger Kreis? Geht es um sowas?
Nein, also das ist nicht, jedenfalls nicht in diesem Verständnishorizont. Ein anderer Vertreter des Absurden in Frankreich ist Albert Camus. Und der hat ein Buch geschrieben, das hieß Le Mythe de Sisyphe, glaube ich. Der Mythos des Sisyphus im Deutschen, ich bin nicht sicher. Da geht es darum, eigentlich schickt er am Anfang direkt voraus, also die Bombe überhaupt, die philosophische Bombe, die wichtigste, zentrale Frage des der Philosophie ist eigentlich, sollten wir Selbstmord begehen oder nicht?
Geil.
Und warum? Damit leitet er den Schinken. Das ist gar kein Schinken, das ist gar nicht so dick, das Buch. Also lohnt sich schon, ist ganz interessant. Damit leitet er das Ganze ein. Denn das fasst ein bisschen die Grundidee zusammen. Das konfrontiert mit einer gewissen Sinnlehre und Bedeutungslosigkeit unserer Existenz, wir uns tatsächlich diese Frage stellen müssen. Ist das Leben überhaupt lebenswert angesichts dessen, was man so alles erlebt und was man so erfährt, wenn man nur die Augen offen hat? Ne? Also, und natürlich in Europa allgemein oder eigentlich zu der Zeit auf der ganzen Welt war halt die Erinnerung noch sehr frisch an die zwei Weltkriege und die ganze Zerstörung und Sinnlosigkeit, die Menschheit da kollektiv erfahren hat. Und deswegen ist auch der Existenzialismus entstanden zu der Zeit. Ne? Also als Ringen mit dieser Frage des Absurden, der Absurdität unserer Existenz.
Also ich hatte das auch ein bisschen so verstanden, dass es in dem Gespräch um eine Spannung geht. Ne, dass man auf der einen Seite die Sehnsucht und den Wunsch danach hat, dass das Leben gut ist, funktioniert und erfüllt ist und so weiter. Mhm. Und man auf der anderen Seite aber eben mit Realität konfrontiert wird, wo das eben nicht so ist. Ja, und dieser Zwischenraum sozusagen, das ist das, was absurd ist. Mhm. Oder man könnte eben auch das direkt in den spirituellen Bereich übersetzen, dass man eben sagt, auf der einen Seite ist es vielleicht so, ich lebe als Christ und halte mich an die Regeln und versuche, Gott treu zu sein. Und dann ist es aber auf einmal so, dass ich doch wieder Leere empfinde in meinem Leben, dass ich eben nicht so diese High-Erlebnisse habe, dass vielleicht Dinge schieflaufen, dass obwohl ich alles dafür gegeben habe, am Ende doch kein Job bei rumkommt oder Traumpartner oder was weiß ich, sondern lebt man eben mit dieser Spannung.
Ja, also Pete Rollins, den wir ja auch wieder covern eigentlich in dieser Folge. Ne?
Dan, dan, dan.
Ja. Der hat genau das, also der hat das so ähnlich formuliert. Ne? Er sprach davon, dass wir unsere Existenz haben in der Mitte zwischen gelebtem, tatsächlichem Leben und dem erwünschten Leben. Und die Spannung zwischen diesen beiden Polen erzeugt dieses Lebensgefühl des Absurden. Ja. Da fällt mir doch eine Geschichte ein, die er auch in einem anderen Kontext mal erzählt hat.
Ja.
Denn dieses Gefühl des Absurden stellt sich ja nicht nur ein, weil wir nicht das bekommen, was wir haben wollen, sondern auch, wenn wir das bekommen, was wir haben wollen.
Hm. Weil es halt eben nicht die Erfüllung oder die Erwartung erfüllt, die man...
Richtig, ne? Ja. Es gibt diese eine Folge, ich glaube, bei Family Guy. Ja. Da wird quasi Roadrunner persifliert.
Ah, ja.
Ja,
das ist ja dein Ding.
Genau,
ja.
das findet man auch auf YouTube, wenn man ein bisschen sucht.
Aber muss man nicht so viel suchen. Das ist,
genau. Und zwar ist es so, dass der Kojote dort in der Folge sein Ziel erreicht. Er fängt den Vogel. Er fängt den Roadrunner. unter einem Felsen erschlagen und dann verzehrt er genüsslich diesen Vogel zu Hause. Und dann wird halt gezeigt, was danach so passiert, ne? Wie seine Existenz eigentlich völlig sinnentleert ist. Das ist wirklich witzig. Und am Ende geschieht dann so ein Erweckungserlebnis gibt es, und das ist dann wahrscheinlich eine Anspielung auf bestimmte, christliche Bekehrungsgeschichten, wo er dann Jesus als Antwort, also lass mich dir erzählen von dem Herrn und Heiland quasi, wo dann Jesus als Antwort entdeckt wird. Ja, also sehr amüsant. Ist ein bisschen viel raue Sprache bei, aber das seid ihr ja gewohnt. Würde ich behaupten. Meint ihr das? Also kann man sich antun.
Er ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Ne? Und das trifft. Das sagt auch Pete Rollins. Ist der nicht auch immer der sagt halt eben, es gibt nichts Schlimmeres, als seine Wünsche nicht erfüllt zu kriegen, außer seine Wünsche erfüllt zu kriegen.
Ja. Genau. Mhm.
Und dass diese Geschichte mit, dass Gott dann die Antwort oder Jesus die Antwort dann für alles ist, was man ja wirklich viel hört, ist ja eigentlich das eigentliche Kernthema heute. Mhm. So, ist es so oder ist es nicht so, oder wo ist Jesus denn wirklich die Antwort?
Ich selber, mir ist es aufgefallen, dass in der christlichen Welt sehr oft dieses Motiv vom Plan Gottes kommt. Dass Gott hat einen Plan für dein Leben, und wenn du diesem Plan befolgst, dann wird dein Leben richtig gut und besser als alles andere, was du dir vorstellen kannst.
Oder du kommst zumindest in den Himmel und dann wird da alles gut.
Genau. Und das ist so ein bisschen, also ich habe da immer so in Gesprächen mit Menschen, die jetzt nicht glauben, habe ich öfter mal so rückgemeldet bekommen, pass auf, das ist im Prinzip der billige Trick, den Werbung benutzt. Mhm. Ne? Werbung vermittelt dir ein Bedürfnis, was du vorher gar nicht hattest, und dann sagt Werbung dir, da, nimm das, kauf das, ja, und dann ist alles gut. Ne? Du sehnst dich nach Liebe, und dann brauchst du in Wirklichkeit nur diese Zahnpasta. Weil diese Zahnpasta macht deine Zähne so weiß, dass du jeden kriegst oder jede.
Also ich bin voll das Werbeopfer und habe mir einen Fatboy gekauft und finde den auch immer noch cool, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie man das aufbaut.
Okay. Oh yeah. Aber irgendwo muss man sagen, da ist ja auch was dran. Ja, diese Erzählung, ne, Gott hat einen Plan, das klingt ja schon ziemlich nach Werbung.
Ich würde gern verknüpfen, was du gerade gesagt hast, Jason, und was du vorher gesagt hast, Saphira. Ja, das passt in meinem Kopf sehr, sehr gut zusammen. Ich finde nämlich, oftmals, um es ein bisschen provokant zu formulieren, oft betreibt die Kirche oder christliche Welt oder hält so eine Werbemaschinerie am Laufen.
Ich glaube, im Ruhrpott würde ich sagen, am Gang.
Ja, wie auch immer. Ja, ich bin aus dem Ruhrpott, so, das ist meine Ausrede jetzt gerade. Ja, und die läuft auch wie geschmiert, wo der Himmel eben verkauft wird als Produkt, als das ultimative Produkt, das alle Verheißungen bereithält und wo alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und um das dann nochmal zu verknüpfen, was ich am Anfang gesagt habe zu Pete Rollins und seiner Idee von, wir leben in der Mitte zwischen dem Land der Verheißungen quasi und unserem tatsächlichen gelebten Leben. Bei Christinnen und Christen wäre das dann quasi unser Leben hier auf der Erde und der Himmel als das, worum es eigentlich geht und wo all unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Und deswegen leben wir oft dann zwischen diesen beiden Bereichen und sind nicht voll hier, könnte man etwas provokativ sagen.
Ja, aber ich glaube, es geht sogar noch weiter, nämlich dass nicht nur der Himmel das Objekt ist, sondern dass Gott zu dem Objekt wird. Gott ist das Objekt, was uns glücklich macht, was uns Befriedigung gibt und so weiter. Und dann ist einfach die Sache, dass die Kirche dieses Objekt hat und es dir verkaufen kann. Und das, was Pete Rollins eben sagt, ist, dass diese Mechanismen, die Kirche dann hat, um eben dieses Objekt sozusagen zu schützen, ne? Das Objekt, das hat nicht jeder. Nein, nein. Du musst erstmal bestimmte Dinge in Vorleistung bringen. Ne? Du musst erstmal glauben. Ne? Du musst vielleicht der Kirche beitreten oder was weiß ich. Du musst dein Leben ändern oder ändern lassen. Und dann irgendwann hast du Gott und dann bist du glücklich. So, und wenn du dann merkst, dass du dann immer noch nicht glücklich bist, dann musst du vielleicht noch einen Zahn zulegen. Dann musst du vielleicht nochmal auf ein Worship-Konzert gehen oder musst nochmal einen Jüngerschaftskurs machen und Mentoring und musst dich noch in der Gemeinde mehr einbringen. Und dann irgendwann, dann hast du es vielleicht. Und wenn du dann das immer noch nicht hast, dann ist vielleicht in deinem Leben irgendwo noch eine Sünde und dann musst du da mal in die Seelsorge gehen. Und wenn du den ganzen Apparat am Ende durch hast, dann ist manchmal doch so, also ich weiß nicht, ich kenne schon Menschen in letzter Zeit immer mehr, die diesen Apparat durchlaufen haben und am Ende sind die völlig frustriert. Ja. Weil sie sagen, also dieser Plan, von dem Gott da redet für mein Leben, der ist nie eingetreten, ne, das gibt's gar nicht. Und mein Leben ist jetzt auch nicht unbedingt besser dadurch, dass ich eben in dieser christlichen Welt mich durchgearbeitet habe.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass dieses Gefühl von, also zum Beispiel das Gefühl glücklich sein, eigentlich relativ undefiniert und diffus ist. So, weil ich glaube, es ist zum Beispiel etwas nicht, was man dauerhaft haben kann, was man festhalten kann, sondern, also ich glaube, dass man Glück halt eben nur dadurch durch die Seltenheit oder durch die besonderen Momente überhaupt finden kann. Ich glaube, wenn man immer glücklich wäre, wäre man nicht mehr glücklich. So wie zum Beispiel andere wertvolle Dinge ihren Wert verlieren, wenn sie halt eben so häufig da sind. Ne? Also es gibt ja so viele Menschen, die sich irgendwie zum Beispiel viel Geld wünschen oder so. Ne? Aber, und ich merke das jetzt, wo ich viel mehr Geld verdiene, oder viel mehr ist übertrieben, wo ich einfach mehr Geld verdiene, als ich sonst immer in meinem Leben hatte. Es ist irgendwie... Es ist komisch, finde ich. Also wenn man sich Dinge auf einmal leisten kann, die früher was Besonderes waren, sind sie auf einmal nicht mehr besonders. So, ne? Wenn ich mir vorstelle, ich hätte so viel Geld, wie ich haben will, ich könnte mir alle meine geilen Outdoor-Gadgets einfach jetzt auf einen Schlag kaufen. Worauf würde ich mich dann noch freuen können? So.
Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja, und es ist auch total schön, dann einzelne Sachen sich besonders irgendwie erarbeitet, erspart oder zu besonderen Anlässen irgendwie zu kaufen. Da ist doch das Coole dran. Es ist doch nicht das Coole, dass man irgendwie alles irgendwie hat, sondern es ist irgendwie der Prozess, die Sachen zu bekommen, ist doch auch wunderschön irgendwie. Ne? Und dann tausendmal in den Laden reinzugehen und sich zu überlegen, ob es jetzt doch das Richtige ist und stundenlang im Internet recherchieren und solche Geschichten. Also nur so als Beispiel, wenn man irgendwie sowieso alles sich kaufen könnte und alles hat, dann ist alles auch irgendwie wertlos. So.
Ja, und auch mit Widerständen zu leben, ne? Und auch Enttäuschungen mal zu erleben, die tragen ja auch dazu bei, dass man diese Momente dann umso mehr zu schätzen weiß. Ne? Ich wollte nur kurz mal einschieben, um mal dem Eindruck vorzubeugen, dass wir hier allein Christen-Bashing betreiben. Darum geht es ja nicht. Ne?
Ich habe gerade Millionär-Bashing gemacht.
Ja, genau. Ja, das, was du erzählt hast, war eigentlich ja nicht auf Gemeindekontext oder sowas beschränkt, sondern da ging es ja um was anderes. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, das nochmal hervorzuheben. Das ist jetzt nicht etwas, was nur die Christen tun.
Nee, überhaupt nicht.
Also diese Art von Sinnsuche vielleicht auch an falschen Orten, das ist in der säkulären Welt genauso verbreitet. Und eigentlich, finde ich, böte die christliche Tradition Alternativen dazu. Und es ist halt traurig, wenn die Kirche in dem Punkt das nicht tut, sondern genau dieselben Instrumente spielt im Prinzip oder das Ganze nur in anderer Verkleidung tut.
Ja.
Also das, was der Peter am Anfang sagt, ist, dass Religion, wenn es schlecht läuft, ein System darstellt, um mich vor dem Absurden zu schützen. Ja, um das Absurde zu verdrängen und zu übertünchen.
Genau, das heißt, man hat halt eben das Gefühl der Leere und versucht es zu füllen.
Genau.
Und da stellt sich auch die Frage, welche Rolle spielt denn da Gemeinde? Gehe ich sonntags in den Gottesdienst, um der Realität zu entfliehen? Oder ist es vielleicht sogar viel hilfreicher, letzten Endes, wenn ich meinetwegen sonntags oder mal anders zusammenkomme mit anderen in christlicher Gemeinschaft, um dort erst recht Realität zu erleben und mit ihr konfrontiert zu werden und lerne damit umzugehen.
Das finde ich, wäre etwas, was sich Kirche eigentlich auf die Fahnen schreiben sollte. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so häufig vorkommt in der Realität. Also es wäre schön, wenn es so wäre.
Es ist ja viel auch diese Sprache, ne? Dieses Auftanken ist ja so ein sehr beliebtes Wort im Kontext zu christlichen Veranstaltungen, dieses Rüstung. Ne, also ich kenne das halt sehr viel auch so aus meiner Studentenzeit, wo halt sehr viel in dieser Sprache geredet wurde, wo es halt eben wirklich dieses darum geht, eine neue Energie tanken, neue Sachen mitnehmen und
kann ich aber auch alles mit was mit anfangen, muss ich sagen.
Ja.
Ja, schon.
Na, sag mal.
Ja, weil ich glaube, also für mich Gemeinde ist der Ort, wo ich mich vor allen Dingen mit den Menschen treffe, die mir Energie geben. Also habe ich das Glück, in der Gemeinde zu sein. Wenn ich mit den Leuten zusammen bin, habe ich in der Regel eine gute Zeit. Und das ist für mich schon energievoll. Ich glaube, dass das...
Aber gehst du deswegen zur Gemeinde?
Ja, ich glaube schon, weil mir das wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch okay.
Ich weiß nicht, ich habe da einen anderen... Also das wäre für mich dann halt eben eine ähnliche Geschichte mit einem Suchtfaktor. So. Wenn das mein Ort ist, wo ich halt... weiß nicht.
Nö, seh ich nicht so.
Ja, ich meine, Pete Rollins radikalisiert das ganze Jahr häufiger und spricht davon, dass er eigentlich findet, Kirche müsste hauptsächlich daran interessiert sein, sich selbst überflüssig zu machen.
Ja gut, aber Gemeinschaft kann sich nicht überflüssig machen. Also ich glaube, man braucht Gemeinschaft.
Ja genau, aber was er damit mal sagen will, ist, dass es Hauptanliegen sein sollte, Menschen mündig werden zu lassen. Also sie dabei zu unterstützen, sodass sie im Zweifelsfall dich gar nicht bräuchten.
Hm. Ja.
Ich glaube,
dann ist das halt eine Bonusgeschichte, ne? Also es ist ja nicht so, dass, es ist natürlich auch gut, wenn man in seiner Community halt eben positive Dinge mit rauszieht. Aber es ist vielleicht schwierig, wenn es halt eben diese Muss-Geschichte ist, ne? Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ja, aber ich glaube, es ist ja immer so,
dass man halt die ganze Woche halt eben im Arsch ist und Sonntag dann halt nochmal irgendwie sich auftaucht, damit man gegen die Welt, weiß ich nicht, so.
Ja, aber ich glaube, dass es immer Phasen gibt, wo man eher bedürftig ist und wo es Phasen gibt, wo man geben kann. Gemeinde muss natürlich ein Ort sein, wo, oder generell Gemeinschaft, wenn Menschen zusammen sind, dann muss beides vorhanden sein. Das glaube ich schon. Ich glaube, beim Absurden, also so wie ich das gehört habe, geht es auch ein Stück weit darum, zu gucken, wie gehe ich jetzt mit den Dingen um, die eben falsch laufen und wie erkläre ich das? So, also um nochmal zum Beispiel auf Mutter Teresa zu kommen, das ist ja interessant, dass jetzt nach ihrem Tod Briefe an die Öffentlichkeit gelangt sind, wo sie über ihre eigene Dunkelheit schreibt, ne, wo sie dann so Sachen schreibt wie, ja, mein Herz ist ein Eisblock, ne, ich habe eine harte Seele, da ist keine Liebe, da ist kein Gott, das ist nur Dunkelheit, so fast wortwörtlich zitiert. Und das Interessante finde ich, dass das ja eigentlich nicht das Bild ist, was man von Mutter Teresa kennt. Ja, da ist eben die unermüdlich liebende und barmherzige Frau, die sich quasi mit unerschöpflichen Ressourcen für Menschen in Kalkutta und sonst wo hingegeben hat. So, und da ist ja die Frage, was ist denn das gewesen, was diese Innenseite und diese Außenseite voneinander so stark getrennt hat? So, oder anders ausgedrückt, immer dann, wenn bestimmte Dinge schief laufen in meinem Leben oder in der christlichen Gemeinschaft oder wie auch immer, ne, und ich das Gefühl habe, so kann das ja eben nicht sein, so ist es doch nicht gedacht. Und dann ist doch die Frage, kommt dann irgendeine Erklärung? Also sprich, eine Sache, die mich um diese Absurdität herumschifft, die eben verhindert, dass ich sage, boah, das ist einfach Mist und ich habe weder eine Erklärung dafür, noch irgendeine Art und Weise, mir das annehmbar zu machen. Ja, sondern ich muss einfach hinnehmen, diese Dinge, die da passieren oder die da passiert sind, das ist schlecht und ich kann das jetzt nicht dadurch verklären, dass ich sage, ja, Gott hat damit irgendwas Gutes im Schilde, ich weiß nur nicht was. Das ist, glaube ich, für mich der Punkt. Und dass da Kirche eben schon, wenn es schlecht läuft, dazu führen kann, dass man sich gar nicht mit diesem Trauma oder mit dem Leid auseinandersetzt, sondern sich darum drücken kann.
Ja, dass sogar eine Umgebung geschaffen wird, in der das fast schon idealisiert wird. Mhm. Dieses Umschiffen von Leid und Trauma und Not. Ne? Also dass genau das der Punkt ist, um den herum sich eine Gruppe ansammelt quasi. Mhm. Ne? Also das ist das, was unsere Gemeinschaft attraktiv macht, dass du hier dem entfliehen kannst, dass du das hier vermeiden kannst, dass du dich damit nicht konfrontieren musst. Mhm. Und das wäre eigentlich genau falsch rum, aus meiner bescheidenen persönlichen Sicht.
Mhm. Ja, der Piet sagt ja sogar, dass es dafür einfach auch genug andere Angebote gibt. Mhm. So, ne? Also, ja, genau. Dass es außerhalb des christlichen Sektors genug Angebote gibt, um dieses Bedürfnis des Umschiffens irgendwie zu erfüllen.
Ja.
Und ob es deswegen überhaupt, dass deswegen auch eine besondere Chance da ist, dass auch der christliche Glaube was anderes geben kann.
Vielleicht ist das Dilemma von Kirche inzwischen auch, dass wir immer mehr Leute erkennen, andere Sektoren in der Gesellschaft können das besser.
Ja.
Ne? Also Unterhaltungsindustrie funktioniert besser, um Eskapismus zu fördern, als Gemeinde vielleicht sogar. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall tritt dann Kirche und Gemeinde in Konkurrenz zu diversen anderen kulturellen Phänomenen.
Und ja, plus, dass es auch in verschiedener Hinsicht nicht mehr glaubwürdig ist. Hm. Ja, also wenn der nächste Wirbelsturm kommt und sich irgendjemand hinstellt und sagt, ja, das ist Gottes Strafe für was, ich weiß, das sind Extreme. Ja, aber wir hatten zum Beispiel mal an der Schule, hatten wir diesen, ich glaube, der heiße Judenjunge Salomon. Mhm. Hattet ihr bei euch, glaube ich, ne?
Ja.
Und das, ich war jetzt selber nicht da, aber ich habe danach mit einigen Leuten gesprochen. Und es muss dann wohl auch über diese Frage gewesen sein, warum hat Gott jetzt den Holocaust zugelassen? Mhm. Und er hat dann gesagt, dass er auf diese Frage keine Antwort hat. Mhm. Und wenn jemand aus dem Publikum eine Antwort hat, könnte man ihm gerne schreiben. Und ich kenne einige, die diese Herausforderung angenommen haben. Und ich weiß, dass ich ein sehr, sehr unwohles Gefühl dabei hatte. Mhm. Weil wenn er jetzt wirklich jemand ist, der, ich weiß gar nicht, hat er ein Ghetto miterlebt? Oder? Ich glaube, der war im Ghetto, ne? Warschauer Ghetto, glaube ich. Ne? Wer sowas miterlebt hat, und dann soll ich dem was schreiben, was das erklärt, warum Gott das zugelassen hat, warum Gott da immer noch die Kontrolle hatte und das trotzdem gut befunden hat letztendlich. Oder irgendwelche, ja, das würde vielleicht keiner sagen, aber ja, zumindest würde man sagen, ne, Gott wusste schon, was er da tut oder so. Und Gott hat seine Gründe oder wie auch immer.
Ja, ich finde die Reaktion, die Moltmann auf sowas hat, sehr sympathisch. Hm. Der sagt nämlich, okay, wenn du für solche Dinge und Situationen eine Ratio hast, eine Erklärung hast, dann ist allein diese Tatsache schon beleidigend.
Genau. Hm. Genau.
Das ist zutiefst verletzend für einen Menschen, der das durchlebt hat und der damit ringt, wenn du dem versuchst, rational auseinanderzusetzen, warum es so gekommen ist. Ja.
Und das ist auch einfach total blöd. Also, ne, ich meine, was man machen kann und was man in der Therapie, in Psychologie macht, ist halt eben drauf zu schauen, was trotz des Schlechten Gutes noch sein kann. Ne? Man versucht, Gutes im Nachhinein zu finden.
Ja.
Aber nicht da drin. Mhm. Und da ist, glaube ich, der ultimative Unterschied. Ne? Man, man versucht auch nicht, das Schlechte als Ursache für Gutes zu sehen, sondern man versucht halt eben, Gutes trotz des Schlechten zu finden. Und das ist, finde ich, ein ganz anderer Ansatz.
Ja. Ich meine, wir haben schon eine Folge über Allmacht gemacht, ne, wo wir darüber geredet haben, dass diese Idee, dass Gott alles kontrolliert und alles verhindern kann, und so weiter, dass das eben schwierig ist und dass es vor allen Dingen bessere Ideen gibt, Gott zu denken. Mhm. Ne, zu sagen, dass Gott Liebe ist und Liebe kontrolliert eben nicht, sondern Liebe lockt, Liebe schafft Möglichkeiten und so weiter. Mhm. Kann man sich mal gerne angucken. Handwerker 3 heißt die Folge.
Hashtag.
Hashtag der Woche.
Einer vergangenen Woche.
Genau.
Ja, damit sind nicht alle Fragen geklärt, ne? Im Gegenteil, da schließt sich eine ganze Reihe von anderen und neuen Fragen an, aber ich glaube, es sind bessere Fragen.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich wollte noch mal hervorheben, dass Kirche eigentlich eine unheimliche Chance und Möglichkeit hätte. Denn wo in der heutigen Gesellschaft gibt es denn Orte und Zeiten, zu denen Menschen zusammenkommen, um der Realität ins Auge zu blicken zusammen? Hm. Gibt es doch nicht, oder? Fällt euch sowas ein? Okay, es gibt so soziale Bewegungen und irgendwelche Gruppierungen, die dann sich für Gerechtigkeit einsetzen in einem bestimmten Bereich und wo man dann ja schon auch sehr genau schaut, wie ist die Realität hier. Aber das ist nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist sehr selten für Menschen der modernen Zeit möglich, genau das zu erleben. Und ja, als Anhänger Christi könnte man sowas bewusst leben. Und damit eine Alternative bieten zu dem, was sonst 24/7 passiert.
Genau.
Oder wenn, eben nicht passiert.
Also wenn man sagt, Gott ist eben nicht das, was mich vor dem Absurden schützt, sondern Gott ist das, was mich dieses Absurde erleben lässt. Ja, ich fühle das. Ja, wir finden uns zusammen und erleben das. Wenn jemand trauert, trauern wir mit. Und dadurch haben wir zwar keine Erklärung dafür, das wird vielleicht auch nicht alles gut dadurch, aber wir sind sehr, sehr nah an der Realität dran. Mhm. Und
da kommen halt eben genau diese beiden Schienen halt zusammen. Ne?
Was meinst du, welche Schienen?
Das mit dem, wo das Leben, was wir leben und das Leben, was wir leben wollen. Mhm. So, ne?
Ja, beziehungsweise auch wenn es diesen Spagat gibt, wenn das nicht beides deckungsgleich ist, das Leben, was ich will und das Leben, was wirklich da ist, aber dass ich zumindest diesen Spagat, dass ich den aushalte und in der Spannung lebe und das eben nicht verdränge. Mhm. Und die Idee wäre eben, Gott ist nicht das, was mich vor dem Absurden schützt, sondern Gott ist das, was in dem Absurden gegenwärtig ist. So, und da gibt es auch diese Geschichte von Moltmann, die zitiert Pete Rollins, beziehungsweise ist eigentlich auch nicht von Moltmann, aber ist von Elie Wiesel.
Ach so, die.
Ne? Elie Wiesel, KZ-Überlebender, erzählt diese Geschichte, wo aus irgendeinem Grund im KZ ein Haufen Häftlinge gehängt werden sollten. Mhm. Und unter denen war auch ein kleiner Junge. Die werden dann alle am Galgen aufgehangen und das ganze KZ-Lager wird gezwungen, sich diese Hinrichtung anzugucken. Und dann passiert Folgendes: Die Erwachsenen, die sind eben innerhalb von wenigen Sekunden tot, weil sie eben schwer sind. Dann ist dieser kleine Junge da und der ist eben zu leicht. Und deswegen ringt der kleine Junge 10, 20, 30 Minuten mit dem Tod und alle müssen sich das angucken. Und irgendwann ist einer unter den KZ-Häftlingen da, der dann ruft: Wo ist Gott? Elie Wiesel schreibt dann in seinem Buch, dass er in sich in diesem Moment eine Stimme gehört hat, die gesagt hat: Gott hängt da vorne, da ist Gott. Und das finde ich ist sehr inspirierend, weil diese Geschichte macht das total gut deutlich. Ne? Gott ist nicht das System, was dem KZ und diesem Tod von dem Jungen irgendeinen Sinn abgibt und irgendeinen guten Zweck, irgendeine gute Erklärung liefert, sondern Gott ist mitten da drin, ist irgendwie gegenwärtig.
Gott begibt sich mitten in die Sinnlosigkeit und in das Absurde hinein.
Genau.
Mit uns zusammen. Ja, das wäre ein schönes Verständnis von der Inkarnation, der Fleischwerdung Gottes.
Ne? Genau.
Also, dass Christus eben genau das für uns ist. Gottes Solidarität mit uns. Mhm. Das finde ich ist auch etwas, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann nachvollziehen, warum manche Christinnen und Christen das vielleicht zu schwach ist als Gottesbild, weil man sich ja doch irgendwie immer nach Lösungen sehnt und auch nach Auflösung sehnt von so vertrackten und dramatischen und tief tragischen Situationen. Ne? Also, und dann reicht einem das vielleicht nicht. Und dieser Gott kommt einem vielleicht dann zu schwach vor. Was sagt ihr denn dazu?
Also, Ich finde das schwierig, zu manchen Sachen was zu sagen, weil ich würde sagen, ich habe schon ein paar unangenehme Dinge in meinem Leben erlebt, aber so im Vergleich zu anderen Menschen würde ich sagen, habe ich nicht wirklich schlimme Dinge erlebt. Hm. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwer, darüber zu reden. Für mich persönlich finde ich, dass man das Leben dann findet, also ne, das klingt jetzt so kitschig, ne, aber ich finde es stimmt, wenn man das Leben loslässt, dann findet man das. Hm. In dem Moment, wenn ich mich halt eben wirklich jeder Situation irgendwie hingebe und Gott darin finde und dann halt eben das Leben in allem irgendwie auch nehme, dann ist man nämlich genau nicht mehr in dieser Spannung, sondern ist halt eben in der Mitte. Und dann hat das für mich immer etwas sehr Losgelöstes. Ich meine, das ist total blöd zu sagen, weil ich aus einer ganz anderen Situation heraus spreche. Hm. Aber selbst wenn ich in schwierigen oder schlechten Situationen halt eben das als Teil des Lebens irgendwie annehme und eben nicht dagegen kämpfe, im Sinne zu sagen, das Leben besteht nur aus guten Dingen, sondern es besteht auch aus den schlechten Dingen. Und ich finde Gott auch in diesen Dingen und kann das irgendwie auch nicht akzeptieren, weil man sollte trotzdem dagegen kämpfen und man sollte trotzdem sagen, dass es falsch ist und man sollte trotzdem anerkennen, was für ein Elend und wie schlimm das ist und so. Ja. Aber einfach so eine Haltung zu entwickeln, dass halt eben, dass Gott in diesem Leben und da ist und dass man dort das Leben und Gott finden kann, hat nochmal eine andere Haltung. Ja. Ich finde das halt schwierig, ne? Wenn man so eine KZ-Geschichte da irgendwie hat, ne? Dann ist das nochmal was anderes, als wenn man einen wirklich beschissenen Chef hat. Mhm. So, ne? Das kann man schwer vergleichen.
Ja.
Aber ich glaube immer, dieses Haschen nach dem perfekten Leben macht es halt schwieriger. Mhm. Und ich glaube, es ist immer leichter, darüber zu reden, wenn die Situation, sage ich mal, deeskaliert ist. Mhm. So, ne? Weil dann kann man völlig das Schlechte anerkennen und trotzdem, wie ich vorhin schon gesagt habe, anderes finden, außerhalb davon.
Also ich finde halt, um was aufzugreifen, was du gesagt hast, also ne, was diesen Vergleich angeht, des eigenen Leids mit dem unermesslichen Leid anderer, von denen man nur hört oder liest oder wie auch immer. Ne? Ich finde aber schon, dass das der Gradmesser ist an Theologie.
Ja.
Also die Theologie, die man selbst vertritt, die muss willig sein, sich an solchen Extremsituationen messen zu lassen. Mhm. Die kann das nicht ausblenden. Ne? Deswegen reden wir von einem Elie Wiesel und dieser Erfahrung. Und deswegen lohnt es sich auch, sich selbst damit zu konfrontieren, wenn man selbst keinen persönlichen Bezug dazu hat, keinen direkten Bezug dazu hat. Es ist trotzdem wichtig, dass man sich dem aussetzt.
Aber dann kann man halt eben schlecht beurteilen, ob es wirklich ein Trost ist.
Das auf jeden
ist,
Fall. Ne? Ich meine nicht damit, dass man selbst dann beurteilen kann oder sich hineinversetzen kann, wirklich in die Lage eines Opfers solcher krassen Gewalt. Ne? Das geht wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, im Zentrum unseres Glaubens ist ja unter anderem das Kreuz.
Hm.
Und steht das nicht genau für diese Art von Extrem? Ist das nicht genau dieses Symbol in der Mitte unseres Glaubens, das verdeutlicht, Gott kennt und erlebt diese Sinnlosigkeit und heftigste Absurdität am eigenen Leib?
Ich glaube, am Kreuz kann man, da scheiden sich dann auch so ein bisschen die Geister. Weil interessanterweise die Christinnen und Christen, geschlechtergerechte Sprache, ich übe mich dran, die Christinnen und Christen, die auch viel von diesem Plan Gottes reden und von Kontrolle Gottes und darin Trost finden, haben oft auch ein Verständnis vom Kreuz, dass der Kreuz Gottes Plan war. Ne, durch das Kreuz hat Gott die Welt gerettet, indem er die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Und dann stellvertretend gestorben ist und das Gericht auf sich genommen hat und so weiter.
Und er hast du jetzt bestimmt bewusst gesagt.
Natürlich. Nein, ich werde ich denn werde daran,
sie?
Ja.
Sie hätte das natürlich nicht geplant.
Die Gotteskraft hätte das nicht geplant. Nein, aber eine andere Version oder ein anderes Verständnis ist eben, dass aus dem Korintherbrief, ne, wo es eben nicht heißt, Gott hat, also da heißt es, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Ne, Gott war da drin, war in der Absurdität. Und wenn das Kreuz etwas Absurdes ist, ja, nicht, dass Gott das gewollt hätte, nicht, dass das was Gutes gewesen wäre, ne, oder dass am Ende dann Judas auch noch, weiß ich nicht, einige sagen, er ist der eigentliche Held, ne, weil er das Ganze ermöglicht hat.
Das läuft dir so richtig schlecht rein, ne?
Ja, ja, andere, ich würde eher sagen, der ist die arme Drecksau, ne, der dann Gottes Heilsplan dann irgendwie initiieren musste, ne? Also, da kann ich wenig mit anfangen. Ich glaube, dass das Kreuz, dass das zeigt, dass Jesus seine Mission auf der Erde, nämlich die Dinge wieder gerade zu rücken, die Dinge wieder herzustellen, dass er das sehr ernst genommen hat und dass er das durchgezogen hat. Und das Kreuz ist eben so, wie das Leben ist, ne, dass die Dinge eben schief laufen. Das ist das Absurde. Hm. Ne, Gewalt, Folter, Verrat, all diese Dinge sind eben Teil der Welt. Und Gott hat sich eben nicht davor gedrückt, sondern ist in Jesus in diese ganzen Erfahrungen eingedrungen und hat sie in sich aufgenommen, würde ich sagen. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt irgendwie verklärt würde. Ne? Folter, Verrat und so weiter, das ist immer noch schlimm. Das ist immer noch Justizskandale, Ungerechtigkeit. Das ist da und das wird dadurch nicht verklärt, dass man jetzt sagt, ja, das ist ein Teil von Gottes Plan, sondern vielmehr Gott kommt da rein und am Ende heißt es aber, dass all diese Dinge nicht das letzte Wort haben, sondern dass es Auferstehung gibt und dass Gott neue Dinge schaffen kann.
Also ich würde nochmal präzisieren wollen, was ich gerade gesagt habe, glaube ich, ziemlich unzulänglich gesagt habe. Ich denke, für unsere eigene Theologie von privilegierten Menschen ist es wichtig, vielleicht auch gerade was theologische Auffassungen angeht, aufmerksam zuzuhören, wenn andere Menschen, die nicht so privilegiert sind und die viel gerechtfertigt haben und sich sagen können, dass sie in einer Opferrolle sind, wenn man ihnen aufmerksam zuhört. Ne, also wenn ich mir Befreiungstheologie anhöre oder durchlese von Menschen, die es kennen, ne, dass denen, was sagt Rock Bell immer, Boot of the Neck of Oppression. Also die das kennen, dass der Stiefel der Unterdrückung einem auf den Nacken gesetzt, einem auf den Nacken gesetzt wird. Ne? Wenn schwarze Theologinnen und Theologen zum Beispiel Lynchmorde vergleichen mit dem Tod Christi am Kreuz, dann ist es für mich geboten, dem aufmerksam zuzuhören und davon zu lernen und meine Theologie maßgeblich davon beeinflussen zu lassen. Oder mindestens ist zu erwägen, dass darin viel Wahrheit stecken könnte. Denn unterdrückte Menschen, die das kennen, auch systematisch unterdrückt zu werden, haben vielleicht einen Zugang zu Gott, den ich nicht habe.
Befreiungstheologie, das wäre sicherlich nochmal eine Sache, das müssen wir vertiefen. Sehr fruchtig.
Und ich denke halt eben, und das war ja auch die Frage, die du vorhin gestellt hast, ich glaube, was halt eben diese Überlegung, die wir hier heute durchgehen, ne, mit Gott in dem Absurden, was es Menschen gibt, ist, finde ich, eine gewisse Art von Freiheit. Man muss halt eben aufhören, man kann aufhören, den Sinn da drin zu suchen. Man kann aufhören, sich zu überlegen, wo hätte ich Kontrolle haben können, was hätte ich anders machen können. Diese ganzen Mechanismus, den viele Leute halt eben haben, die Opfer von schlimmen Dingen geworden sind, den kann man dann irgendwann wie auch abbauen und da drin dann halt auch Freiheit finden. So, indem man nämlich einfach sagen kann, also ich fand das sehr bezeichnend, ich habe das in der Uni gelernt, ne? Warum viele Vergewaltigungsopfer halt eben die Schuld sich selber geben, liegt daran, dass das ein Mechanismus ist, der einem die Kontrolle zurückgibt. Weil wenn etwas richtig Schlimmes wie eine Vergewaltigung passiert und ich sage, es gibt nichts, wie ich das hätte verhindern können, ist das der Inbegriff von Kontrollverlust. Hm. Und in dem Moment, wo ich sage, ich hätte mich anders verhalten, anders kleiden, anders irgendwas machen können, habe ich eine gewisse Kontrolle zurückbekommen.
Ja. Ein Gefühl von Kontrolle.
Genau, ein Gefühl von Kontrolle. Das ist aber für den Prozess der sage ich mal, Heilung total kontraproduktiv. Hm. Und es ist ein relativ langer Prozess, dahin zu kommen, zu sagen, ich habe keine Schuld daran, es gibt nichts, was ich hätte dagegen tun können. Ne? Also wirklich diese Kontrolle abzugeben. Und ich glaube, dass das halt eben übertragbar ist auf Gott in solchen Situationen finden.
Ich glaube, das ist ein super Beispiel, weil das, da geht es mir darum, ne? Auch dieses, ja, wenn ich sage, das Leben fühlen oder die Absurdität fühlen, ne? Und sich nicht dann einlullen lassen in irgendwelche Verdrängungsmechanismen. Weil, also für mich ist das auch so ein bisschen wie der Gitarrenverstärker. Ne? Wenn es zu Hause heißt, dass das Ding ist zu laut, ne, dann kann ich das komplette Volumen rausdrehen, aber dann höre ich gar nichts mehr. Ja, also ich glaube, dass immer dann, wenn wir Verdrängungsmechanismen bedienen in unserem Leben, dass wir dann alle Gefühle runterdrehen, nicht nur die vielleicht in den Ohren ziemlich quietschen oder so. Hm. Und deswegen, ich glaube, dass es wichtig ist, eben die komplette Bandbreite des Lebens wahrzunehmen und in sich das anstellen zu lassen, was es eben tut.
Gleichzeitig möchte ich aber auch empathisch sein für Menschen, die Kontrolle wollen. Hm. Das ist ja auch ein verständliches und menschliches Bedürfnis. Es geht mir selbst auch so. Es ist mir unangenehm, wenn ich erfahre, dass ich eine Situation nicht beherrschen kann. Hm. Und deswegen will ich auch nicht verurteilend sein gegenüber Menschen, die eine andere Theologie haben. Hm. Eine Theologie, in der dieser Wunsch nach einem Gott, der diese Kontrollfunktion ausübt, sehr deutlich ist. Ich verstehe das sehr gut. Und ich war vor relativ kurzer Zeit selbst auch an diesem Ort. Hm. Und ja, deswegen, genau, also sage ich das, was ich sage, überhaupt nicht irgendwie von oben herab, ne, so, ne, so, sondern ich verstehe das, also ich verstehe das echt gut, dass man das will. Und ich weiß nicht, ob ich mir manchmal nicht sogar den alten Gott zurückwünsche, den ich mir früher konstruiert hatte. Oh, selten. Okay, ich bin mal ganz ehrlich. Nee, mein, eigentlich klar, nicht. Aber,
ich meine, das ist ein Gefühl, das ich auch kenne. Ne? Mhm. Und dieses Gefühl von Kontrolle ist halt eben auch ein urmenschliches. Mhm. So, mhm. Ne? Und klar hat da jeder so die Freiheit, mit umzugehen, wie er möchte. Aber was wir hier machen, ist einfach auch, finde ich, eine Alternative darstellen, ob man die halt eben sich aneignen möchte oder nicht. Oder ich meine, ich habe die auch nicht überall in meinem Leben völlig durchgezogen, aber ich finde einfach immer wieder, wenn ich dann Dinge reflektiere oder durchdenke, schön, diese Alternative zu haben.
Ja, plus, dass ich, also mir ist eben auch wichtig zu sagen, manchmal ist es so, dass Leute dann auf mich zukommen oder weiß ich, ob man auch mit euch, ob ihr auch so Erfahrungen gemacht habt, kommen auf mich zu und sagen, also diese Allmachtsgeschichte, das, was ihr da macht, da seid ihr einfach auf dem falschen Dampfer. Und das sagen Leute, vor denen ich sehr, sehr viel Respekt habe und die auch ihr Päckchen zu tragen haben. Mhm. Und die sagen, also eure Antwort, eure theologische Antwort auf die Frage des Leides, die bringt mir nichts, die gibt mir nichts. Und ich glaube, das muss man akzeptieren. Ja. Und zum Teil denke ich, okay, das liegt vielleicht daran, dass wir auch einen besseren Job machen müssen, um Dinge zu erklären. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Aber ich glaube, dass die Menschen eben unterschiedliche Erfahrungen haben und dass denen unterschiedliche Dinge hilft. Ich weiß nur, dass der Punkt, an dem ich stehe, das kommt daher, wie ich mein eigenes Leben versuche zu interpretieren und eben auch die Geschichten in meinem Umfeld. Und da merke ich eben, dass es sehr, sehr viel bei mir und auch bei anderen in meinem Umfeld, dass da der Fall ist, dass diese Idee von Gottes Kontrolle, dass das eben nicht mehr funktioniert. Hm. Und zu sagen, okay, Gott ist eben nicht in Control, sondern Gott ist im Absurden. Gott führt das Kreuz nicht herbei, sondern Gott hängt am Kreuz, Gott stirbt am Kreuz. Hm. Aber das ist nicht das Ende, sondern es werden neue Möglichkeiten aufgezeigt oder geschaffen. Das ist das, was für mich deutlich hoffnungsvoller ist, was für mich funktioniert im Moment. Ja.
Was ich bei all dem sehr gut nachvollziehen kann, ist aber, wenn Leute, es gibt ja auch einige, die dann sagen, ja, bin ich mit dabei. Mhm. Aber woran ich noch festhalte, ist, dass es aber unausweichlich auf Heil zuläuft. Mhm. Also das heißt, diese eschatologische Auffassung, mhm, am Ende wird aber alles gut und das ist garantiert, weil Gott ist, wie Gott ist. Ich bin nicht sicher, ob ich das unterschreibe, aber ich kann diesen Impuls und diesen Willen, an dieser Überzeugung festzuhalten, sehr, sehr gut nachvollziehen, bei all dem Shit, den man so wahrnimmt um einen herum.
Ja, ich finde... Also, ich sag jetzt mal was ganz Provokantes, sonst schneiden wir es raus, wie wir immer.
Wie wir immer auch alles rausschneiden, nicht.
Also, sagen wir mal jetzt mal was ganz Verrücktes, sowas wie, es gäbe keinen Himmel im klassischen Sinne, wie man sich den sehr gerne vorstellt. Was würde das dann für den Wert des Lebens bedeuten? Ich glaube einfach, dass, also, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass es keinen Himmel gibt, aber ich glaube, dass der Glaube an den Himmel sehr viel Wert des Lebens nimmt. So wie man mit seinem eigenen Leben umgeht, aber auch wie man mit anderen Leuten Leben umgeht. Also ich habe jetzt letztens mit einem jungen Mann drüber geredet und der Punkt, wo wir halt hingekommen sind, ist einfach, wenn es kein Leben nach dem Tod gäbe, dann müsste man jedes einzelne Leben noch viel mehr wertschätzen, weil es dann auch wirklich vorbei ist und deswegen einen viel höheren Wert hat. Wenn man dann über die, was weiß ich, 45 Millionen Sklaven auf dieser Welt oder wie viele es sind, 90 oder was auch immer, nachdenkt oder um die vielen Menschen, die halt eben wirklich wie Ware behandelt werden. So, ne? Und da würden manche sagen, naja, dann im Himmel geht es denen wieder gut oder so. Ne? Mhm. Ja, Pustekuchen, was denn, wenn es keinen Himmel gibt?
So, ja, ne? Es gäbe beide... Impuls, also es gäbe verschiedene Impulse. Ne? Die einen könnten sagen, okay, ja, dann wäre ich Nihilist, alles ist egal, weil es läuft aufs Nichts zu. Hm. Für mich, für dich, für die gesamte Menschheit, dann braucht man sich auch nicht drum zu kümmern, weil das alles letztendlich bedeutungslos ist. Die Existenzialisten, von denen wir am Anfang der Sendung heute geredet haben, die hatten diese Antwort nicht. Die haben halt, die sind davon ausgegangen, dass das alles, was wir haben. Und deswegen ist jeder Moment wichtig. Und deswegen sind Entscheidungen so wichtig. Und das, was ich mit meinem Leben hier und jetzt anfange. Ja, das war deren Antwort darauf.
Ja, ja. Und das sehe ich halt auch absolut so.
Ja, Moltmann spricht von Diesseitsverweigerung. Oder von Lebensverweigerung. Und das finde ich einen starken Ausdruck. Ja, ob das jetzt zwangsläufig eine Kritik am Himmel sein muss, sei mal dahingestellt. Ja, weil ich glaube schon, dass man auch an Hoffnung festhalten kann, ne? Dass man sagen kann, okay, ich hoffe darauf, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es auch danach noch Bedeutung gibt.
Absolut.
Ne? Das glaube ich schon. Die Frage ist nur immer, inwiefern sich meine Theologie auf das Hier und Jetzt auswirkt.
Genau das.
Und da finde ich eben spannend, dass diese Idee von dem Absurden führt zu einer inkarnatorischen Spiritualität. Also sprich, wenn ich glaube, dass Gott im Absurden ist, dann bin ich als Nachfolger Jesu aufgefordert, die gleiche Bewegung nachzuvollziehen. Da muss ich mich mit denen hinsetzen, die leiden. Da muss ich mich damit auseinandersetzen. Da muss ich aber auch das Leben in der ganzen Palette nehmen und spüren und wahrnehmen. Ne, da nehme ich das Leid, ich nehme aber auch das Schöne wahr und kann es feiern.
Ja.
Und ich glaube, dass dann christliche Gemeinschaft wirklich Spaß macht.
Eigentlich hat man ja auch keine andere Möglichkeit, die Qualität von Theologie zu messen.
Ja.
Ne? Oder aber man wählt die bequeme Route und sagt, das kommt dann alles letztendlich im Himmel raus. Aber das, dann ist man fein raus aus dem Schneider.
Ja.
Denn das kann niemand hier und jetzt messen. Was wir aber haben, ist diese Existenz und die Existenz der Menschen um uns herum und ob unsere Theologie irgendwie einen positiven Einfluss auf das Ganze hat. Und ich finde, das ist ein gesunder Gradmesser, den wir uns zu Herzen nehmen sollten.
Und wisst ihr, was ich auch finde? Das hatte ich jetzt letztens auf der Autofahrt gesagt. Ich finde, dass wir eine, ich hatte gesagt, dass im arabischen Kulturkreis eine tolle Feiermentalität ist. Und ich finde, auch so jetzt direkt für uns, wir brauchen bessere Feiermentalitäten. Wir müssen besser feiern können. Wir müssen besser gute Dinge feiern können. Und wir müssen vor allen Dingen auch lernen, finde ich, auch zusammen die schlimmen Dinge vielleicht, ja, zu zelebrieren irgendwie, ne? Wie kann man wirklich...
einen Rahmen dafür zu schaffen.
Genau, wie kann man gemeinsam halt eben wirklich diese schlimmen Sachen wirklich aushalten und denen, und das meine ich mit Feiern, den gebührenden Platz einfach zu geben.
Das heißt ja auch Trauerfeier zum Beispiel.
Genau, ja. Also jetzt, wo bei mir auch privat wieder so viel Umbruch ist, so mit Job und so, ne, ich freue mich mega auf meinen neuen Job, aber ich meine, ich war über 5 Jahre in dem alten, ne? Fast, es ist jetzt, ich beendere quasi Mitte Oktober, hätte ich mein 6. Jahr beendet, so, ne? Das war eine super Zeit und man diesen sich den Raum geben, irgendwie das auch wirklich zu betrauern, finde ich irgendwie wichtig. Haben wir ja schon mal drüber geredet, keine Ahnung, wie man das macht, aber ich finde Gedanken irgendwie gut und wichtig und da, finde ich, sollte man Wege finden und halt eben nicht trauern im Sinne von das hinter sich lassen, sondern reingehen.
Ja. Ich glaube, das gibt dem Leben insgesamt eine andere Tiefendimension. Wenn man das Leben wertschätzt mit all seinen Facetten, dann lernt man, glaube ich, nicht nur besser zu trauern, sondern auch besser zu genießen.
Ja.
All die schönen Seiten des Lebens gewinnen auch eine neue Tiefe.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja. Ja.
Okay.
So ist das.
Da sind wir uns einig. Friede, Freude, Eierkuchen.
So, so. Päpstin, sind wir durch?
Ich glaube ja.
Alles klar.
Ich habe gar nicht geguckt, wie lange wir jetzt waren. Ist aber egal.
Also, findet uns bei Facebook.
Mhm.
Ich heiße Safi Ra. Was, glaube ich, Pete Rowland sehr verwirrend fand, weil er mich nicht namentlich angesprochen hat, sondern, oh, der ist aber von Germany. Das war ich.
Ich glaube, ich habe das geliked.
Ja. Okay, dann wir sehen uns. Hören uns.
Genau. Ja, hoffentlich sehen wir uns. Das wäre cool.
Das wäre cool.
Mhm.
Genau.
Kommt doch vielleicht mal vorbei. Düsseldorf.
Vielleicht ja so nächste Woche bei Emergent.
Ja. Sonst kommt doch mal vorbei. In so einer großen Wohnung.
Alles klar.
Ja.
Bis dahin.
Tschüss.